Aber ich muss sagen, ich habe diese Schockverliebtheit halt gehabt. Mir wurde halt dieses Kind auf die Brust gelegt.
Hätte ich so gerne gehabt.
Dann lag er dann neben mir im Bett und ich konnte nicht schlafen, weil ich ihn anschauen musste.
Oh, das finde ich mega. Das finde ich, also ich bin da nicht, wenn du das sagst, habe ich so einen kurzen Moment von, also nicht Neid, sondern so, oh, ich würde zum Beispiel super gerne zurückreisen, so in der Zeit und die Verliebtheit haben oder die Liebe empfinden, die ich für sie jetzt empfinde, schon damals.
Ich bin dann mal Mutter. Der Podcast, der beweist, dass wir zwar alle nicht perfekt sind, aber schon einen ziemlich guten Job machen. Hallo, ich bin Marisa. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Ich bin dann mal Mutter. So heißen wir nämlich jetzt neuerdings. Und heute geht es zum Einstieg gleich mal um ein wirklich krasses Thema, das mich auch echt berührt hat. Das ist nämlich ein Thema, mit dem ich mich eigentlich noch nie richtig auseinandergesetzt hatte. Ich habe mit Jasna gesprochen. Jasna lebt in Frankfurt. Sie ist 39 Jahre alt, hat gerade mit einer Freundin zusammen ein Buch veröffentlicht, das heißt Wahnsinn, mein erstes Jahr als Mama, und hat da auch über ihre postnatale Depression geschrieben. Und es war für mich Anlass, sie zu fragen, ob sie mit mir über das Thema sprechen würde. Und das hat sie auch getan, und zwar wahnsinnig offen. Und ich bin ihr unfassbar dankbar dafür, weil ich glaube, dass das ein richtig wichtiges Thema ist. Also kurz zur Erklärung, postnatale Depression bedeutet, dass sie erstmal keine richtige Bindung zu ihrem Kind aufbauen konnte. Und ich finde, das ist ein Thema, über das viel mehr gesprochen werden sollte, weil es dadurch so ein bisschen enttabuisiert wird. Und ich glaube, dass das anderen Betroffenen auch wahnsinnig helfen kann. Und kurz noch eine Zahl, so zwischen 10% und 15% der jungen Mütter entwickeln eine Depression. Und wenn es einem am Anfang nach der Geburt nicht so gut geht, so dieses nennt man so dieses Baby Blues oder die sogenannten Heultage, aber postnatale Depression ist es dann, wenn es einem wirklich auch über einen längeren Zeitraum nicht gut geht. Also nochmal, ich finde es ganz großartig, dass Jasna mit mir gesprochen hat, und wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Fangen wir mal von vorne an. Erinnerst du dich noch an den Moment, wo du rausgefunden hast, dass du schwanger bist? Also ich meine, du hast jetzt eine Tochter, ne?
Ja, korrekt. Total bildlich sogar, weil ich Angst davor hatte. Also ich muss kurz vorher, glaube ich, sagen, dass mir, seitdem ich Mitte 20 bin, eigentlich immer gesagt wurde, ich kann nicht schwanger werden, weil ich verschiedene Unterleibserkrankungen habe, also polyzystische Ovarien, viele Endometriosen. Ich wurde deswegen auch schon ein paar Mal operiert. Und da wurde mir eigentlich von den 2, 3 Frauenärzten, die ich so hatte in den verschiedenen Städten, in denen ich gelebt habe, konsequent gesagt, also auf natürlichem Wege wird das nichts. Da muss man irgendwie erstmal voroperieren und dann vielleicht auch irgendwie noch Hormone draufpacken und wer weiß was noch alles.
Als Jasna dann Jahre später begonnen hat, über das Thema Kinderkriegen richtig nachzudenken, als es dann langsam auch ernst wurde, hat sie für sich entschieden, dass so dieser künstliche Weg mit der künstlichen Befruchtung oder auch eine Hormontherapie für sie nicht in Frage kommt. Sie hat sich mit der Situation angefreundet und gesagt, ja, wenn das eben nicht sein soll mit einem Kind, dann ist das so und ich lebe mein Leben glücklich und zufrieden. Und als sie dann mit 34 feststellte, dass sie wieder aller Wahrscheinlichkeiten schwanger ist, war das erstmal ein Schock für sie.
Ich weiß gar nicht, ob ich eingerichtet war in einem Leben ohne Kind oder ob das, also es war einfach so abstrakt, die Vorstellung, ich muss jetzt nicht nur für mich sorgen und damit bin ich schon des Öfteren überfordert, sondern ich soll jetzt noch für so ein völlig hilfloses Wesen sorgen. So.
Ja.
Und andererseits fand ich es total großartig. Und habe dann gedacht, ne, das ist ein, also meine Mutter zum Beispiel ist total, die ist völlig ausgeflippt. So, ne? Die hat gesagt, das ist ein Sechser im Lotto, das kriegst du nie wieder im Leben. So, ne? Also die hat sich unfassbar gefreut.
Und du konntest dich dann schon auch freuen, als du dich dann dafür entschieden hast.
Ja, ich habe auch, ja, ist auch absurd, weil ich mit Freundinnen davor auch, also Jahre davor mal, wenn wir über Kinder und so geredet haben, Namen ausgesucht haben.
Ja.
Und sie heißt tatsächlich Neva, den Namen habe ich ausgesucht, als ich noch dachte, ich kann gar nicht schwanger werden. Zeigt, glaube ich, vielleicht schon den unbewussten Wunsch, dass ich doch gerne eins wollte. Und mir wurde einfach nur 10 Jahre lang gesagt, du kannst keins haben. Also, ja.
Und wenn dir immer gesagt wird, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, dann, also, dann verstehe ich total, dass man dann auch denkt, ja gut, dann ist das mein Weg. Und dann muss man ja auch, das ist ja auch ungesund zu sagen, ich nehme das jetzt nicht an. Also,
Mir wäre es, glaube ich, schon schwer gefallen, die Pille einfach nur abzusetzen. Deswegen ist das, glaube ich, also dass sie gekommen ist, ist halt genau der richtige Zeitpunkt, genau das richtige Kind, genau der richtige Mensch, der in mein Leben gekommen ist. So. Das klingt immer so bescheuert, ne? Weil, ja, es klingt immer so bescheuert, weil man sagt dann so, ja, aber es hätte ja auch irgendwas anderes sein können. Dann denke ich so, nee, es musste schon genau sie sein.
Jasnas Schwangerschaft verläuft gut. Alles ist in Ordnung. Sie freut sich über den Menschen, der da in ihrem Bauch heranwächst. Überlegt mit ihrem Partner Namen und stellt sich vor, wie das so sein wird, wenn das Baby da ist. Wie wir das, glaube ich, eigentlich alle gemacht haben. Sie hat mir erzählt, wie sie von einer Verkäuferin einmal ausgelacht wurde, weil sie so mega kurzfristig versucht hat, einen Kinderwagen zu kaufen. Da war sie schon 2 Wochen vor Entbindungstermin.
Also ich habe mich gefreut. Wir haben dann, ne, irgendwann Namen gesucht. Wir sind beide, sowohl mein Freund als auch ich, glaube ich, eher so Chaoten, was so, ne, also wenn alle schon eingerichtet haben, das Kinderzimmer, und die hatten auch alle dann schon irgendwie, ich weiß nicht, ne, einen Kinderwagen und tralala. Und ich glaube, einen Kinderwagen wollte ich kaufen, so 2 Wochen oder so vor Geburtstermin, und die haben mich in dem Laden nur ausgelacht. Ne, weil die gesagt haben, das muss man alles bestellen, wussten sie das nicht. Und wir haben dann irgendwie schon, ne, also so Babybett geguckt und Beistellbett und, ne, so Sachen.
Ja.
Das haben wir schon gemacht. Aber wir hatten jetzt nicht, wie andere Leute das haben, aber ich glaube, das hat nichts mit dem Kind oder mir zu tun, sondern so generell mit uns. Wir werden jetzt nicht so fertig eingerichtet. Also ich weiß von den meisten anderen Freundinnen, die danach mir Kinder gekriegt haben, waren halt komplett fertig. Da stand der Windeleimer, die Windeln, ne, die Feuchttücher, die erste Paar, da war alles fertig, komplett. Mm. Und so bin ich aber bei nichts, also was Einrichtung angeht.
Aber
da bin ich eher so, ja, haben wir schon ein Bett. Ja. Na, dann kaufen wir vielleicht noch eine Decke.
Mm. Gut. Mm. Aber das ist einfach deine Art und Weise, auch mit sowas umzugehen.
Genau, ja. Also das hat mit ihr nichts zu tun, sondern das ist einfach, glaube ich, so eine Charakterfrage. Und ich glaube, dass, ne, also ich glaube, bis zur Geburt, naja, also erstens glaube ich, dass so eine Prädisposition da ist, was postnatale Depressionen angeht, wenn man vorher schon depressiv war oder einfach dazu neigt, depressiv zu sein.
Ja.
Und das Gefühl ist mir jetzt in keinster Weise fremd.
Mhm.
Und bei mir glaube ich jetzt, oder vielleicht auch generell, ist das so, dass die Geburt zum Beispiel das extrem verstärkt hat.
Ja.
Also die Geburt, die für mich traumatisch war, und auch so die ersten Wochen danach.
Mhm.
Und könnte ich jetzt zurückreisen in der Zeit, würde ich vieles ganz anders machen und wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich immer noch postnatal depressiv gewesen, aber die Stärke, ne, oder die Intensität wäre, glaube ich, eine andere gewesen. Ich glaube, ich wäre nicht ganz so verzweifelt, wie ich das am Anfang bin.
Aber du hast ja gedacht, also du kriegst jetzt dieses Kind und dann ist das so wie bei allen, oder du musst dir doch das irgendwie ausgemalt haben, du hast ja nicht damit gerechnet, dass dich das...
Nee, total. Nee. Ich habe gedacht, das ist, aber das halte ich mittlerweile für eine generelle Lebenslüge oder Gesellschaftslüge. Mhm. Ich habe gedacht, das Kind kommt raus und ich habe so ein, und es kommt im Hintergrund, geht die Sonne auf und dann kommen so Chöre, die so ha machen. Also ich habe wirklich gedacht, so ist das, und ich bin jetzt kein besonders naiver Mensch, aber ich habe wirklich gedacht, so wie alle das beschreiben, das ist der magischste Moment. Du liebst das Kind sofort und dann liebst du es mehr als alles andere und für immer, und das ist das, ne, so das großartigste Gefühl der Welt.
Wie diese Musik, die immer in diesen YouTube-Geburtsvideos ist. Hast du das schon mal
total
gesehen? Dann kommt immer diese Musik, diese göttliche Musik.
Ja, für mich war es, es gibt so ein ganz geiles Video von Beyoncé, die da sitzt und dann über ihre erste Geburt mit ihrer Tochter redet und dann wirklich so Sachen sagt wie, das war der magischste Moment meines Lebens. Ich habe festgestellt, wofür der Körper einer Frau gemacht ist und so. Und ich habe das gesehen und gedacht, nein. Also so, ne? Also davor habe ich das geguckt und dachte so, okay, weil, ne, guckst du diese Videos an oder hörst du Geschichten und denkst Magie, 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 und dann siehst du sowas danach und denkst so, was für ein Schrott, ich weiß nicht, was die für Drogen bekommen hat, aber ich habe keine Betäubung gehabt.
Dann erzählt mir Jasna von ihrer Geburt. Nach objektiven Maßstäben ist es eine normale Geburt, sofern eine Geburt eben normal sein kann. Das Einzige ist, dass sie bereits 12 Tage über dem Entbindungstermin ist und deswegen zur Einleitung ins Krankenhaus gehen muss. Abends hat sie dann Wehen, aber die sind noch nicht so richtig stark, und deswegen sagt sie zu ihrem Freund, dass er nach Hause gehen soll, damit er genug Schlaf bekommt. Und über Nacht werden die Wehen dann immer stärker und am nächsten Morgen sind sie dann schon sehr stark, und die Ärzte und Hebammen sagen aber, es dauert bestimmt noch bis zum Nachmittag, bis das Kind da ist. Das ist falsch. 3 Stunden später ist ihr Kind auf der Welt und ihr Freund ist dann zum Glück da, aber im Nachhinein bereut sie, dass sie den Hauptteil der Geburt alleine verbracht hat und gemeistert hat, dass sie unbedingt stark sein wollte. Und dann erzählt sie von dem Moment, als ihr Kind auf der Welt war.
Ja, und dann kam sie. Und das werde ich auch nie vergessen, weil sie war dann so, es war, ne, der erste Gedanke war so, atmet sie. Mm. Das habe ich auch laut gefragt. Mm. Und dann haben sie mir auch direkt auf den Bauch gelegt. Also das war überhaupt nicht so, wir nehmen sie jetzt sofort weg, sondern es war so ein erst so auf meinen Bauch legen. Und dann haben sie sie da kurz liegen gelassen und ne, so sie atmet und sie hat sofort geschrien und war sehr, sehr da sofort. Und dann haben sie sie dann aber direkt nochmal rübergenommen, also die Nabelschnur hat mein Freund durchgeschnitten, haben sie untersucht, weil sie halt, ne, weil sie halt irgendwie dieses grüne Fruchtwasser hatte und so und so übertragen war. Und da hatte er ein bisschen Schiss, das hat er nachher erzählt, das habe ich gar nicht so mitgekriegt, weil die halt dann sehr getuschelt haben. Also dann kam irgendwie Oberärztin und noch eine Ärztin und ne, und da hatte er irgendwie Panik, was ist mit dem Kind und was ist mit ihr und ne, so. Und dann war im Endeffekt aber nichts und dann haben sie mich genäht, also kurz so ein bisschen betäubt und dann genäht. Und da habe ich schon, also dieser erste Moment, und ich weiß gar nicht, ob das Enttäuschung war oder ob das einfach nicht, was, es war so eine Mischung aus Übermüdung und völligem Schock. Also diese Geburt, auf die ich tatsächlich, die man sich ja auch nicht vorstellen kann, egal was einem jemand erzählt, wenn man wirklich überhaupt keine Betäubung hat und das so schnell geht, hat das, glaube ich, schon per se einen traumatisierenden Effekt. Also ich glaube, den hat es auch bei jemandem, der vorher jetzt nicht zu Depressionen neigt oder ne, so wie ich vielleicht eher ein, weiß ich nicht, ich sag immer so ein bisschen dunkler oder pessimistischer Mensch ist. Mm. Und als sie dann so auf meinem Bauch lag, war das schon das erste Mal, dass ich dachte, wow, freaky, das ist super komisch. Und ich war ja dabei, das war kein Kaiserschnitt, sondern ich habe ja wirklich, ich habe ihren Kopf gefühlt direkt vor der Geburt, als sie ne, so, so halb aus meiner Scheide schon draußen war. Haben die das so gemacht, um mich nochmal sozusagen zu pushen, so jetzt musst du nochmal ne, richtig Gas geben und dann habe ich ihre Haare gefühlt und so. Ne? Also es war irgendwie, da hat es sich schon angefühlt und so habe ich sie die erste Zeit ja auch immer genannt, wie die pinke Giraffe ist da. Mhm. Also es ist so, ich, ne, das war wie ein Alien. Und dann waren diese ersten Tage ohne Schlaf, also sie hat so 3000, ich glaube, 800 oder so gewogen. Mm. Also war jetzt ne, so für 52 Zentimeter eher, ne, eher, naja, was heißt proper? Die sind ja nie proper, aber eher viel als ne, so wenig. Und die hat halt wirklich einfach unfassbaren Kohldampf gehabt.
Ja.
Und ich hatte dann auch irgendwann eine gute Krankenschwester, die dann gesagt hat, so, sie haben halt noch keine Milch und alle sagen, ne, das ist ja auch die letzte Scheiße, kein Schnuller, kein, ne, man darf nicht zufüttern, sonst
ja, man darf sowieso
nicht.
Gar
nicht. Man darf dies nicht. Ja. Und, man, also man darf eigentlich nur liegen und das Geschrei ertragen
und was nicht man schlafen. Was man macht, ist falsch.
Genau. Ja. Das fand ich halt auch so. Also das wäre sowas, da würde ich gerne zurückgehen. Die Krankenschwester, an die ich mich leider nicht mehr erinnern kann, die würde ich, ne, wenn ich die wiederfinden würde, die, also es gibt so Schlüsselfiguren in dieser Zeit, die mir so dabei geholfen haben. Also meine Hebamme irgendwie, diese eine Krankenschwester im Krankenhaus, die Tage, die ich da war und so gelitten habe und mich so, ne, also so weg von mir war. Ich habe auch nicht geweint. Ich war halt einfach wirklich wie klinisch depressiv. Ich habe einfach gar nichts gemacht. Ich habe auch nicht, ich wollte nicht essen, gar nichts. Das war für mich alles so. Und die war halt, das war die Einzige, die nicht gesagt hat, ne, sie dürfen keinen Schnuller. Wenn sie zufüttern, saugt es nicht an ihrer Brust. Wenn sie das Kind nicht jede Stunde anlegen, dann kommt keine Milch aus der Brust, weil dann der Milcheinschuss nicht, so, ne. Und dann liegt man da und denkt so, boah, okay. Und dann habe ich noch gedacht, wie krass, weißt du, deswegen finde ich so krass, dass du das mit 23 gemacht hast, weil ich hatte das mit Mitte 30 und war total verunsichert. Und das als Mensch, ne, wenn man jetzt sagt, so mit Mitte 30 hat man irgendwie schon, ne, einiges an Leben mitgemacht und es trotzdem kriegen es die ganzen Menschen, die in so einer Klinik arbeiten, hin, einen so zu verunsichern und dass man so gegen sein eigenes Gefühl eigentlich geht, weil das eigene Gefühl sagt, aber das kann, ne, das kann doch jetzt nicht so falsch sein und ich würde eigentlich was ganz anderes machen. Mhm. Also ich glaube, wie gesagt, das würde ich heute alles anders machen. Also ich würde tatsächlich, gut, das ging jetzt nicht, aber ich würde nicht in die Klinik gehen oder ich würde nach diesem ersten, nach der Geburt tatsächlich nach Hause gehen mit einer Hebamme, mit wenn man die Möglichkeit hat, mit Freunden, mit Familie, mit der Mutter, mit wem auch immer man sich wohlfühlt und da eingebettet sein und dann wirklich sowas wie, also ich hätte meiner Mutter auch sagen sollen, komm, schlaf die ersten 2 Wochen bei uns, damit ich schlafen kann. So, ne? Nimm das Kind, wenn sie, ne? Und wenn wir Schichtdienst machen oder so. Aber ich muss mehr schlafen als so eine Stunde oder so. Weil das natürlich eine Depression einfach multipliziert. So, Schlafmangel, ne? Und man fühlt, alles ist irgendwie weird, man hat Schmerzen, alles ist schrecklich und dann schläfst du auch irgendwie gefühlt immer nur so eine halbe Stunde am Stück und dann wieder nicht. Das ist ja eigentlich, als ob man sich die Depression selber zusammenkocht. Weißt du, was ich meine?
Total, total. Also diese Überforderung, die du beschreibst im Krankenhaus und alles, es ist nur so, weil ich sag immer zu meinem Freund, wir müssen irgendwann noch ein zweites Kind bekommen, allein weil ich das alles mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein machen würde.
Ja, ich würde so, das kann ich total verstehen.
Ich würde mir so wenig sagen lassen von irgendwelchen Leuten und ich würde einfach auf mich hören.
Ja. Das finde ich komplett richtig. Das ist auch so ein bisschen was ich den Leuten irgendwie immer gerne sagen würde. Weil der einzige Rat, den ich gelten lassen würde bei Mutter sein oder bei sowas, ist immer, hör einfach auf dein Gefühl. Versuch so wenig Bücher wie möglich zu lesen, weil die sind alle Schwachsinn. Also zum ganz großen Teil sind die einfach Schwachsinn mit wie findet was wann, warum ist was wie etc. Also ich glaube, außer ein Kind hat tatsächlich bestimmte Krankheiten. Ne? Und jetzt nicht sowas wie das Kind ist, hat mal einen Pups quersitzen, sondern es hat ernstzunehmende medizinische Probleme oder so, dann kann das sicherlich notwendig sein. Ansonsten denke ich so, Leute, ne, sich gegenseitig zu unterstützen, anstatt Ratschläge zu geben, die völliger Schwachsinn sind. Ich habe ihr sofort zu Hause einen Stuhl gegeben, die hat fantastisch von meiner Brust getrunken, ein halbes Jahr lang, war überhaupt kein Problem. Ich habe sie im Krankenhaus mit dieser Zusatzmilch gefüttert, weil meine Milch nicht eingeschossen ist. Also es hat einfach gedauert, dann kam super viel. Und die hat nicht eine Sekunde gezögert, an meiner Brust zu trinken.
Also ich habe auch gesagt, mir hat das einfach mit dem Stillen nicht geklappt am Anfang. Ich war da einfach überfordert davon, habe mich dann natürlich auch schlecht gefühlt. Und ich hatte auch einfach nie genug Milch. Dieses Kind ist von meiner Milch nicht satt geworden. Und irgendwann, und ich bereue, dass ich es nicht ab Tag 1 gemacht habe, habe ich ihm dann ein Fläschchen am Tag mit Prämilch zusätzlich gegeben.
Einfach damit er satt ist, so.
Ja. Und das Leben, aber die Welt war in Ordnung. Ja.
Das ist auch krass. Eine Freundin von mir hatte das auch. Ich glaube, dass das zum Beispiel auch super hart ist. Also auch da Respekt, ne? Weil das ist, glaube ich, auch ein Gefühl von, ne? Also so bei der Freundin von mir war es jedenfalls so, ich kann mein Kind nicht satt machen.
Ich kann gar nichts, habe ich gedacht. Was kann ich denn? Was ist denn jetzt meine Aufgabe, wenn du in diesem Krankenhaus blickst? Deine einzige Aufgabe ist, dieses Kind zu stillen. Und wenn das nicht klappt. Also, ja, aber es ist einfach auch dieses Gefühl, dass ich glaube, es gibt andere Krankenhäuser und ich weiß auch, dass das an dem Pflegemangel liegt. Ich habe und diesen alles
ich würde dieser Menschen
an den Umständen,
da gebe ich dir auch total recht.
Alles, aber es ist nicht so, dass einem dieses Gefühl, dieses heroische Gefühl, du hast gerade jemanden geboren, du hast was wahnsinnig Krasses geleistet. Das ist nicht das, was einem vermittelt wird. Es wird einem diese Selbstzweifel werden so krass verstärkt. Und deswegen finde ich, dass das, was du sagst, dass dieses Umfeld, aus der eine Depression dann wächst, geschaffen wird, das leuchtet mir total ein.
Ja, also ich glaube, das wird einfach, wie gesagt, das wird verstärkt, / multipliziert. Ja. Also ich glaube, das wird natürlich, und es gibt ganz andere Geschichten. Also ich habe so viele Geburtsstories jetzt gehört und so viele Menschen, ne, was haben die erlebt, was haben die nicht erlebt, was wünscht sich jemand? Und es gibt sicherlich ganz viel schlimmere Horror-Stories über Geburten, weil meine war eigentlich im Grunde, ne, wie gesagt, da war es, für, es war halt für mich Horror. Das war ja medizinisch, war das alles
normal,
ne, völlig in Ordnung. Und ist, genau, und ist völlig normal verlaufen, außer dass sie jetzt übertragen war. Aber wie gesagt, sie hatte nichts. Aber, und wie du hast das ganz schön gesagt, das hat natürlich, ich glaube, bei dem Großteil der Menschen nichts damit zu tun, dass sie das nicht wollen, also gerade das Pflegepersonal, sondern die haben halt keine Zeit. Da liegen halt 800 Frauen und da müssen sie sich darum kümmern und die haben für jeden Gefühl 2 Sekunden Zeit, wenn überhaupt.
Das Krasseste fand ich immer in der Nacht, weil da war dann nur noch eine Schwester auf dieser ganzen Geburtsstation und Babys wissen, Neugeborene wissen ja noch nicht, was Tag und Nacht ist. Also es ist ja eigentlich gar kein Unterschied zum Tag.
Ja.
Und auf einmal ist da nur noch eine Person für alle verantwortlich. Also, pff.
Aber das finde ich, ich finde es auch super hart. Also auch das ist ein, ne, also ich weiß nicht, das ist auch, ja, ich meine, wir haben schon Glück, in Deutschland zu leben und die Pflege oder die Krankenhäuser mitzuerleben, die wir hier erleben, weil das auf dem Rest der Welt, glaube ich, wirklich nochmal ganz anders aussieht. Aber trotzdem ist es so, dass ich denke, gerade hier, ne, gerade in diesem Land, gäbe es eigentlich die Möglichkeit, die Gelder zu verschieben, zu gucken, wo müssen wir, ne, wo lohnt es sich, wo ist es wirklich notwendig und da wäre es notwendig.
Definitiv, ja.
Und Hebammen ja. Zum Beispiel, also das ist tatsächlich, was ich möchte, mit wehenden Fahnen durch die Stadt rennen und sagen, nicht, ne, ihr könnt doch nicht Hebammen abschaffen. Weil die Hebamme, also ich glaube, es muss so weit gehen, wenn die Hebamme, die ich hatte, die Efi, eine ganz, ganz großartige Frau. Das ist auch tatsächlich einer der Aspekte, bei denen ich sofort heulen könnte. Mhm. Sofort jederzeit immer wieder anfangen könnte zu heulen, weil die war so, wenn die nicht gewesen wäre, trotz all der tollen Menschen, die ich um mich hatte, mein Mann, meine Mutter, meine Family, meine Freunde, die hat so viel rausgerissen, weil die ist gekommen und war so urteilsfrei und war so. Also das war so mit der einzige Mensch, mit dem ich zu der Zeit auch ganz, ganz ehrlich geredet habe und gesagt habe, so, ich würde die eigentlich gerne zur Adoption im Zoo freigeben. Ich habe das tatsächlich auch so gesagt. Ich habe das auch meinem Mann gesagt. Also ich habe dann gesagt, so, ich würde sie einfach gerne zur Adoption freigeben.
Wie hat er dann reagiert?
Dann würde sie jemand lieben. Ach, okay. Und dann hatte er so eine Mischung aus Heulen und Lachen und hat gesagt, ja, aber auf gar keinen Fall, weil ich liebe sie ja schon ganz doll. Also weil der hat, für den war das der schönste Augenblick der Welt, als sie auf die Welt gekommen ist. Was, ne, mein Horror und mein Moment von, oh, okay, da ist jetzt auf einmal irgendwie so eine pinke Giraffe im Raum und die soll ich mit nach Hause nehmen, ach du Scheiße. Und er hatte so ein, für ihn war das so, ne, Fanfaren im Hintergrund, ne, Chöre, die, ne, so, und das Licht geht an, die Sonne geht auf, ne, alles gleichzeitig und es ist, also wirklich so ein Urknall. So beschreibt er das auch, das sagt er auch heute noch. Mhm. Und dann haben sie untersucht und in der Zeit hat er irgendwie seinen Finger in ihren Mund gesteckt und da ist bei dem alles explodiert. Mm. Der liebt die halt abgöttisch. Der hat die auch ab dieser Sekunde, war das für ihn so ein... So. Mm. Also das, was ich immer dachte, wie es bei mir werden würde...
Diese Schockverliebtheit nenne ich sie immer, ja?
Ja, der hat total. Der hatte eine absolute Schockverliebtheit. Also der war wirklich so, ne? Die und sonst nichts. Mm. Wow. Mm. Was ich so gern gehabt hätte... Und dann hat er, wie gesagt, wenn ich das gesagt habe, so dann ne, geben, ne, zur Adoption im Zoo freigeben, weil sie ist ja die pinke Giraffe, dann hat er halt immer ja, so eine Mischung aus Lachen, Lachheulen ne, gehabt und gesagt irgendwie, dass er sie ja liebt. Und das, ne, er hat dann schon gesagt, du kommst da auch noch hin. Mhm. Aber er hat das jetzt nicht, ich glaube, er hat das nicht verstanden. Ich glaube auch, dass das zu den Dingen gehört, die man als Mann wenig bis gar nicht verstehen kann und die man auch als Frau, glaube ich, nur verstehen kann, wenn man das im Ansatz erlebt hat. Also so, wenn ich dir das jetzt erzähle, obwohl du vielleicht sagen würdest, du warst nicht postnatal depressiv, dann glaube ich, dass du aber einen ganz großen Teil davon nachvollziehen kannst, wie du das ja auch gerade schon gesagt hast, weißt du? Mhm. Weil ne, du ein Kind gekriegt hast, du ne, weißt, sagen kannst, wie war es im Krankenhaus, wie war die Geburt, wie, ne, so. Mhm.
Aber ich muss sagen, ich habe diese Schockverliebtheit halt gehabt. Mir wurde halt dieses Kind auf die Brust gelegt.
Hätte ich so gerne
und
gehabt.
Dann lag er dann neben mir im Bett und ich konnte nicht schlafen, weil ich ihn anschauen musste.
Oh, das finde ich mega. Das finde ich, also ich bin da nicht, wenn du das sagst, habe ich so einen kurzen Moment von, also nicht Neid, sondern so, oh, ich würde zum Beispiel super gerne zurückreisen, so in der Zeit und die Verliebtheit haben oder die Liebe empfinden, die ich für sie jetzt empfinde, schon damals. Ja. Also sowas. Weil jetzt gucke ich sie manchmal an und drücke sie halt ganz, ganz, ganz fürchterlich doll. Mhm. Nee, Gott ist, ne? Die hat die schönsten braunen Augen auf dem gesamten Planeten. Mhm. Menschen werden, ne? Menschenvölker werden dahin schmelzen, wenn sie diese Augen sehen, weil ich die so spektakulär schön finde. Und wenn ich die Fotos von damals sehe, habe ich das halt auch total und könnte immer heulen und möchte mich selber und sie in den Arm nehmen und sagen, so, ne? Schade, dass du das halt damals nicht hattest. Ja. Weil ich habe sie so nicht gesehen. Also ich habe sie gesehen, ich konnte sehen, sie ist perfekt, sie ist super schön, sie ist super süß. Aber ich hatte dieses Gefühl nicht. Ich wollte am liebsten tatsächlich mit ihm wieder alleine sein. Mhm. Ich hatte so, nee, ich kann das nicht.
Okay, puh. Ich muss zugeben, das war eines der schwersten und emotionalsten Gespräche für mich, die ich für diesen Podcast hier geführt habe. Mir sind echt die Tränen gekommen und als ich ihr dann erzählt habe, wie das bei mir war, wie sehr ich Linus ab der allerersten Sekunde lieben konnte und sie mir dann erzählt hat, wie sehr sie sich gewünscht hat, das auch zu können. habe ich echt irgendwie, das hat mich richtig gepackt. Und diese Fremde zum eigenen Kind. Und alle erwarten ja von dir, dass du es liebst. Und du kannst es aber einfach nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das gewesen sein muss.
Und dann gab es, glaube ich, bei mir ziemlich schnell den Punkt, an dem ich erkannt habe, okay, ich muss jetzt ganz schnell was machen, sonst wird das eine Talfahrt. Also ich muss jetzt ganz schnell irgendwie dagegen arbeiten.
Und das hast du aber selbst begriffen oder hat dir das jemand gesagt?
Nee, das hatte ich selbst im Griff. Ich glaube aber, dass das auch daran liegt, dass ich früher schon viel Therapie gemacht habe und genau gemerkt habe, oh, ne, so hast du dich aber seit irgendwie 10 Jahren nicht mehr gefühlt. Das ist aber nicht gut. Jetzt musst du mal ganz schnell was tun, weil das, ne, und das ist auch viel schlimmer, als du dich fast jemals gefühlt hast, weil das meine ich mit diesem, nicht nur sozusagen schlecht drauf zu sein, und das haben ja alle Babyblues, und dann ist das, ne, und das geht über Tage oder vielleicht auch Wochen, und das haben am Anfang auch alle zu mir gesagt, das geht weg, das gewahrt ab, das geht weg, das geht, aber es ist halt nicht weggegangen.
Und wann war dann der Moment, wo du gesagt hast, hey, okay, ich bin hier an einem Punkt, das kann so nicht weitergehen?
Es war relativ schnell, muss ich sagen.
Aber du warst schon wieder zu Hause.
Ja, ich war schon wieder zu Hause, meine Mutter war da, und es sind alle immer, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich rede sehr viel, falls du das noch nicht gemerkt hast.
Das ist eine, bei mir eine Berufskrankheit.
Ich bin ein, rede unfassbar viel.
Sehr sympathisch.
Und hatte, das ist schön, dass du das sagst, und hatte immer das Bedürfnis zu allen, die kamen, zu sagen, könnt ihr bitte bleiben? Warum geht ihr alle wieder? Mhm. Also ich hatte tatsächlich das Bedürfnis, und das ist ganz atypisch für mich, weil ich sonst sowas habe wie, ja, ist schön, dass du da bist, also auch völlig okay, wenn du wieder gehst. Ja. Und schon auch, mein Freund sagt immer, ne, bist du ein Misanthrop. So.
Ja.
Und ich habe, was den meisten Leuten nicht auffällt in meinem Umkreis, aber das ist halt auch der Umkreis, den ich mir ausgesucht habe, so meine Wahlverwandtschaft und die Leute, auf die ich wirklich Lust habe. Und da hatte ich aber tatsächlich, egal wer kam, immer das Bedürfnis zu sagen, bleibt, wir machen einen ganz großen Bauernhof auf und alle, und ihr dürft auch alle, ne, wir können auch alle zusammen in einer Wohnung schlafen, alles wird so, bleibt doch bitte einfach alle. Bitte bleibt einfach alle. Mhm.
Damit du auch nicht allein mit dem Kind bist?
Ja, damit ich nicht, das war, ne, also ich fand das völlig merkwürdig. Also ich habe dann auch immer zu ihm gesagt, aber findest du es nicht merkwürdig, dass, ne, dass sie jetzt da ist, zu meinem Mann? Und er so, nee, es ist doch super, dass sie jetzt da ist. Sie war doch auch schon die ganze Zeit in deinem Bauch da. Und ich so, ja, aber jetzt ist sie ja, sie bleibt ja jetzt. Und er so, ja, genau, wie großartig. Also ich meine, das hat mich zum Beispiel auch total gerettet, weil hätte ich da jemanden an meiner Seite gehabt, der nicht so schockverliebt gewesen wäre, und der nicht sofort gesagt hätte, nein, ne, das ist das Schönste und Tollste und Großartigste auf der ganzen Welt, dann wäre es, glaube ich, auch nochmal ganz anders gewesen. Und wie gesagt, mit einer Efi, mit meiner Hebamme, die einfach so geil war, die war so wertfrei, ist gekommen. Und dann habe ich tatsächlich, immer wenn die kam, habe ich direkt angefangen zu heulen. Mhm. Es war so ein Automatismus, glaube ich, weil die so lieb war, die hatte auch genau die richtige Körperlichkeit, also die war nicht zu sanft, nicht zu touchy, nicht zu wenig touchy, und hat, ne, hat sich dann, so, ich glaube, so der einzige Mensch, der sich natürlich auch um mich nur gekümmert hat.
Ja.
Und nicht irgendwie, wie geht's der Kleinen oder wie geht's irgendwas, ne? Da hat sie kurz drauf geguckt und dann hat sie gesagt, und wie geht's deinen Wunden und wie geht's dir und wie geht's den Brüsten und wie geht's überhaupt und, ne, so. Mhm. Und die hat auch gesagt, aber ganz ehrlich, Jasna, und das finde ich immer noch so das Schönste, das ist ein Mensch, den du doch gar nicht kennst. Das, ne, man verliebt sich doch, und dann habe ich auch gesagt, ich bin auch kein Mensch, der daran glaubt, so Liebe auf den ersten Blick, das ist, also ich glaube daran einfach nicht, und das habe ich auch vorher nie, also vor der Geburt nie, und glaube das auch nicht in Beziehungen. Und dann sagte sie, ja, aber genau das ist es doch, du lernst diesen Menschen doch erstmal kennen, und du musst die auch nicht sofort lieben, ne? Lass dir Zeit, lass euch Zeit, irgendwie, du lernst sie kennen, und, ne, und alles ist in Ordnung. Und auch das, was du jetzt fühlst, ist in Ordnung.
Und da konntest du dann auch so Dinge aussprechen, die du sonst nur gedacht hast?
Ja.
Und gab es auch so...
Also obwohl zu meiner Mutter, das habe ich bei meiner Mutter schon auch gekonnt. Also Sachen, die ich, ne, die ich jetzt vielleicht meinem Freund oder anderen Menschen, wenn Leute das dann hören oder sagen, ne, um Himmels Willen, dass ich irgendwie gesagt habe, so, ich weiß nicht, ich kann das nicht. Ich schaffe das einfach nicht.
Und wie hat sich das dann angefühlt, wenn die Leute zu dir gesagt haben, ja, das geht doch vorbei, das ist halt am Anfang so?
Leer. Also es hat mich nicht wütend gemacht oder so, sondern es war für mich leer. Völlig leere Worte, ohne Bedeutung, ohne Inhalt. Weil es ist einfach so vorbeigeschwommen, weil ich wusste, dass es nicht stimmt. Mhm. Und weil ich auch einfach in jeder Faser gespürt habe, das stimmt nicht, ich muss was machen. Mhm. Also das, ne, so einfach hier zu sein, reicht nicht. Und das geht auch jetzt nicht automatisch, Hex, weg. Das so. Und dann habe ich mir halt sehr, sehr schnell, also direkt in den ersten Wochen, ich habe auch, glaube ich, es waren noch nicht mal Monate, habe ich mir alle möglichen Kurse gesucht, die man machen kann mit Kindern und hatte das große Glück, weil ich damals das Geld nicht hatte, dass meine Mutter die bezahlt hat, was, ne, also ewige Dankbarkeit an meine Mutter, weil die hat dann sowas wie Kinderschwimmen, ne, irgendwelche Krabbelkurse, wir malen uns mit, ich weiß nicht, Farbe an, singen und klatschen, also, ne, so alles, was man so an Babykursen machen kann, habe ich gemacht. Und habe mir dann wirklich wie so ein Kalender gemacht.
Krass. Also
montags mache ich das, dienstags mache ich das, Mittwoch mache ich das, Donnerstag mache ich das und Freitag muss ich irgendwie gucken, dass ich mich mit irgendwem verabrede und am Wochenende auch.
Damit du vor die Tür kommst.
Und dann habe ich
auch.
Ja. Und dann bin ich zu jedem dieser Kurse gegangen, monatelang. Ich habe mir direkt eine Selbsthilfegruppe gesucht, die in Frankfurt die Blue Sisters heißt. Das ist einfach ganz, ganz großartig ist. Das ist eine Selbsthilfegruppe, geleitet hier in Frankfurt jedenfalls von, zu der damaligen Zeit, ich glaube jetzt immer noch, von einer ganz netten Frau, die selber postnatal depressiv war bei ihrem ersten Kind, bei ihrem zweiten Kind nicht. Und die ist Sozialpädagogin und hat dazu noch so weiterführende Ausbildung gemacht und die leitet die Gruppe. Und da bin ich hingegangen und das war zum Beispiel totale Befreiung, in einem Raum sitzen mit 6 Frauen, die natürlich alle irgendwie so, ich sag mal, heulend in der Ecke lagen. War es jetzt nicht, aber ne, so im übertragenen Sinne. Aber ich habe sofort, ich glaube, und das ist bei den meisten anderen Selbsthilfegruppen auch so, oder generell, wenn man merkt, oh, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht völlig verrückt. Die haben das vielleicht sogar noch schlimmer als ich. War einfach ein gutes Gefühl, mit Menschen darüber reden zu können und auch sehr laut sagen zu können, was man denkt, egal wie schrecklich das ist. Also es gibt definitiv Sätze, die, und ich glaube, dass ich sonst ein Mensch bin, der über alles redet, aber es gibt definitiv Sätze, die hätte ich nur in dieser Runde sagen können. Genau. Und im Gegenteil, Leute zu haben, die sagen, ach, so harmlos? Nee, ich habe mir das noch viel schlimmer vorgestellt. Und dann, ne, so, und dann noch weiterzureden und dann zu merken, oh, ich kann wirklich ganz ehrlich sein. Ich kann ganz genau sagen. Und das war auch interessant, weil das war eine Gruppe mit Kindern. Also man hatte die Wahl, die Kinder entweder vormittags hinzugehen sozusagen und die Kinder mitzunehmen, weil, ne, war klar, die Kinder sind klein und ne, man kann, wo soll man sie hintun? Oder eben abends ohne Kind. Nee, das ist, also es gab Frauen in der Runde, die sind in Kliniken gewesen.
Ah, krass.
Die sind tatsächlich das, was dann einfach noch ein paar Schritte weiter ist im Sinne von, ich gehe in eine Klinik und es waren Frauen dabei, die Antidepressiva genommen haben. Dafür ist die Selbsthilfegruppe definitiv nicht da und Medikamente darf ja in dem Fall, wenn es um sowas geht, sowieso nur ein Psychiater oder ein tatsächlich, ne, also wirklich ausgebildeter Arzt verschreiben. Genau, die haben davon auch erzählt. Auch da bin ich, glaube ich, wieder ganz speziell, weil für mich immer klar war, ich möchte keine Antidepressiva nehmen, obwohl auch da meine Mutter ist selber Ärztin und auch andere Menschen gesagt haben, keiner verurteilt dich dafür, ne? Wenn dir das hilft, mach das einfach. Und für mich aber zu dem Zeitpunkt und auch da, ich find's genauso gut, wie gesagt, weder schlechter noch besser noch irgendwas gewertet, wenn Menschen sich dazu entschließen, Medikamente zu nehmen und auch in der Situation, wenn man depressiv ist. Und für mich war aber sehr klar, ich will das nicht. Und ich möchte das nicht machen, habe das auch nicht gemacht und habe aber zu diesen Frauen, also es gibt immer so zwei, die ich noch so, denen ich zufällig begegne, wir hatten eine Zeit lang noch Kontakt danach, jetzt nicht mehr, gar nicht, weil ich die nicht sehen mag, sondern weil sich das natürlich irgendwann auch verläuft, wenn die Kinder halt nicht in denselben Kindergarten gehen, nicht auf dieselbe Schule etc., dann ist es, ne, läuft es ein bisschen auseinander, aber die sehe ich immer noch gerne. Also wenn ich denen auf dem Spielplatz begegne, dann ist das immer noch für mich so ein, oh, schön die zu sehen, schön zu sehen, wie die mit ihren Kindern umgehen, wo die jetzt sind, so, das ist ein schöner Moment.
Ich persönlich finde es einfach krass bewundernswert, dass Jasna das geschafft hat. jeden Tag vor die Tür zu gehen, sich aufzuraffen und kann mir auch gar nicht vorstellen, wie viel Kraft sie das gekostet haben muss. Aber sie hat es geschafft. Mit Hilfe und mit Zeit. Und dann wurde es langsam besser.
Das war ein schleichender Prozess. Also ich habe gemerkt, dass drüber reden sehr viel hilft. Ich habe sehr offen mit jedem, der es hören oder auch nicht hören wollte, drüber geredet. Also wirklich mit jeder einzelnen Person. Wenn mich Leute gefragt haben, wie geht's dir, habe ich gesagt, nicht so gut. Und dann sind ja erstmal immer alle so geschockt, ne? Weil normalerweise gesellschaftlich anerkannt ist zu sagen, super, alles ist, guck dir das Kind an, mir geht's toll. Und wäre es nicht, also deswegen finde ich es immer wirklich unfassbar wichtig, die Wahl zu sagen.
Und was waren das dann so für Kleinigkeiten, an denen du gemerkt hast, es geht vielleicht aufwärts?
Dass ich nicht mehr, ich habe mich nicht mehr so, es war nicht mehr nur Dunkelheit da. Die Sonne hat angefangen zu scheinen und so, vorher hat es sich angefühlt, wie ich sitze in einem dunklen Kellerraum. Und dann waren kleine Sachen, die Tür geht einen Spalt auf und die Tür geht noch einen Spalt und dann ne, wirklich zu merken so und ich gehe eigene Schritte. Also vielleicht ist der Kellerraum ein gutes Beispiel oder eine gute Metapher für, so hat es sich ein bisschen angefühlt, alles ist dunkel und irgendwie, ne, ich gehe immer so ein Schrittchen höher und jeder Schritt bringt mich so ein Stück weit mehr ans Licht.
Aber hat es dich nicht unheimlich viel Kraft gekostet, dann immer zu diesen Kursen zu gehen?
Ja, voll. Ich bin auch jeden Tag spazieren gegangen, bei Wind und Wetter. Der Vorteil war, ich war wirklich fit, das bin ich jetzt nicht mehr. Ich bin so unfit wie noch nie in meinem Leben jetzt gerade. Aber damals war ich wirklich fit, weil ich bin wirklich, die ist im Februar geboren und ich bin einfach ein Jahr lang jeden Tag, also ich glaube jeden Tag bis auf ein paar Ausnahmen, bin ich jeden Tag kilometerlang spazieren gegangen, um mich zu bewegen, weil ich wusste, meine damalige Therapeutin hat das immer so schön genannt, wir nehmen einen Werkzeugkoffer mit. Was ist der Werkzeugkoffer, der dir jetzt hilft? Dafür, dass es dir besser geht. So. Und ein Werkzeug ist gegen Depression Bewegung. Du ne, gehst raus, du gehst, auch wenn es regnet, egal was ist, du gehst raus, bewegst dich, du zwingst dich zu einem bestimmten Zeitplan. Also du, ne, so, du gehst zu jedem Kurs hin, gehst zu spät. Klar, das war, kostet super viel Energie und Kraft. Mhm. Aber ich wollte dieses Kind um alles in der Welt lieben, auf eine Art und Weise, die sich richtig anfühlt und die sich echt anfühlt, ohne dass ich sozusagen das faken muss oder so. Hm. Na krass. Und ich habe meine größte Angst war eigentlich immer, war nichts, was mich betrifft oder ich habe nicht Angst um mich gehabt, sondern ich habe gedacht, oh Gott, kriegt sie das schon mit? Hat die nachher ein Trauma fürs Leben, weil ich sie nicht so lieben kann in, ne, so. Und auch da war es super wichtig, diese Selbsthilfegruppe zu haben. Meine Mutter, die sehr viel Erfahrung hat, irgendwie meine Hebamme, die alle gesagt haben, nein, du, ne, so fake it until you make it. Du versorgst sie, du liebst sie, du nimmst sie in den Arm. Das habe ich alles gemacht. Ich habe sie jetzt nicht ne, auf den Boden gelegt und nicht mit ihr ne, interagiert, sondern ich habe die zum Beispiel, und das war auch wichtig für mich, das ist auch für jede Frau anders, aber ich habe sie super viel getragen.
Und dann hast du dich langsam nach oben. Ich finde das so verrückt, dass du all diese Kurse gemacht hast. Ich will mir gar nicht anmaßen, dass ich mir vorstellen kann, wie du dich gefühlt hast.
Du, ganz ehrlich, Buddha bei die Fische, viele dieser Kurse waren auch völliger Honk. Aber das hat mir halt damals geholfen. Und ich muss dazu sagen, dass aus zwei Kursen ich tatsächlich zwei Mütter mitgenommen habe. Besonders eine, die eine meiner allerbesten Freundinnen geworden ist.
Ja.
So, und die hätte ich mir auch ohne Kind ausgesucht. Wenn wir uns kennengelernt hätten ohne Kind, das wäre so auch so ein, das war so ein, das war, wie nennst du das, Blitzliebe?
Schockverliebt.
Schockverliebt, ja, bei der war das, da war ich so kurz so schockverliebt. Also wir haben uns so durch den Raum gesehen, während unsere Kinder irgendwie sabbernd versuchen, irgendein Musikinstrument nicht abzulecken. Und da haben wir, die war zum Beispiel, das war ein ganz großartiges Gespräch, weil ich habe die so gesehen, wir gehen aus diesem Kurs raus, da war ich auch noch total depressiv. Und dann haben wir festgestellt, dass wir so ein Stück weit zusammen gehen, weil wir in der gleichen Richtung wohnen. Und dann sind wir so losgegangen, ein paar Meter. Und dann ist sie so kurz stehen geblieben, guckt mich an und sagt, also nur damit du es weißt, ich stille nicht. Und das habe ich auch noch nie gemacht. Ich wollte auch nicht stillen. Und wenn du damit ein Problem hast, dann wird es schwierig. Und das hat mich, da war ich begeistert. Also nicht, ne, weil sie nicht stillt, sondern weil ich diese Art von, ich mache das so. Hab die angeguckt und hab gesagt, und ich bin postnatal depressiv so und hab gedacht, ich kann das laut sagen jemandem anders, der nicht in der Gruppe ist, und sie so, alles klar.
Okay, Ich fand diese Anekdote, die sie mir zum Schluss erzählt hat, richtig großartig, weil sie einfach nochmal zeigt, was es eigentlich braucht in unserer Gesellschaft im Umgang mit postnataler Depression. Akzeptanz, Offenheit, Menschen, die über das Thema sprechen. Und deswegen bin ich Jasna einfach auch so wahnsinnig dankbar, dass sie das mit mir getan hat. Einfach, dass sie dieses Vertrauen auch in mich hatte, mit mir da so offen drüber zu sprechen. Und ich war echt gerührt von ihr und auch aufgewühlt und voller Gedanken und einfach dankbar. Und ich hoffe sehr, dass es euch genauso geht. Und wie schön ist es bitte, dass sie es geschafft hat und wie sie jetzt über ihre Tochter spricht. Und ich hoffe einfach, dass ich und wir mit dieser Folge etwas bewirken konnten. Das würde mich unheimlich freuen. Wir haben am Ende unserer Folge ja immer noch unseren neuerdings zweifachen Superpapa Felix in New York. Und weil das Thema dieser Folge heute so ernst ist, wollen wir von Felix einfach mal wissen, wie geht's dir denn gerade und was ist eigentlich so anders mit einem zweiten Neugeborenen? Ist es wirklich leichter?
Hi Felix, ich will von dir diese Woche einfach nur wissen, wie es dir so geht als neuer Zweifachpapa. Ist es mit dem zweiten Kind wirklich leichter?
Hi Marisa, also um deine Frage zu beantworten, wie geht's mit dem zweiten Kind? Embracing the Chaos, würde ich sagen. Ich umarme das Chaos. Gerade ein Schrei-Wickel-Anzieh-Session mit beiden Kindern hinter mir. Und es ist auf jeden Fall interessant. Also wir hatten gar keine Zeit, uns richtig zu überlegen, wie es eigentlich ist, weil so viel zu tun ist. Insofern würde ich sagen, jetzt schreit schon wieder jemand. Ne? Also einer nervt immer, ist auf jeden Fall eine der ersten Lektionen, die wir gelernt haben. Und dass man das Chaos irgendwie umarmen muss und sich da reinfallen lässt, denn man hat sich das ja selbst so ausgesucht und ist ja auch wahnsinnig glücklich damit. Das ist eine kurze erste Einschätzung, kurzer erster Field Report. Mach's gut.
Und zum Schluss wollen wir noch von euch hören. Wie ging es euch denn nach der Geburt? Was habt ihr für Erfahrungen? Wart ihr sofort schockverliebt? Oder habt ihr vielleicht sonst noch Feedback für uns? Wir freuen uns über eure Nachrichten und Sprachnachrichten. Ihr findet uns auf Facebook und Instagram unter Ich bin dann mal Mutter und auf ichbindannmalmutter.com. Auf Instagram läuft übrigens bis zum 19. April auch noch eine super geile Verlosung. Da könnt ihr einen 100-Euro-Gutschein für MyDays gewinnen, also schaut da unbedingt mal vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Marisa und freue mich total, dass ihr dabei wart. Denkt immer dran, wir sind zwar alle nicht perfekt, aber schon ziemlich super. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, auch von Linus.